auch hier ist im Prinzip die Idee, die neuen Ausschussmitglieder mal abzuholen, was wir schon zu dem Thema gemacht haben und auch was das ISB zu dem Thema getrieben hat und treibt. Genau, die linke Seite kann schon mal... Genau. Ich habe in dem Papier mal zusammengestellt, also in dem Papier 10a, in dem Papier, wo es sozusagen jetzt in die Einzelheiten geht, eigentlich so zwei Blöcke. Das eine ist eben die Geschichte, was ist beim ISB bis zum Diskussionspapier zu Red Regulated Activities eigentlich passiert? Und das ist auch eigentlich der Punkt, wo wir jetzt auch aus DRSC-Sicht, insbesondere aus Ausschusssicht, eine Zäsur gemacht haben und uns eigentlich seitdem mit dem Thema auch nicht mehr hier befasst haben. Ich habe mal geguckt, das letzte Mal war das auf der Agenda in der 34. Sitzung. Da haben wir nämlich die Stellungnahme zum Diskussionspapier abgesegnet und seitdem ruhte relativ still der See. Jetzt ist es so, dass sich in der Zwischenzeit schon einiges getan hat, auch beim ISB. Und jetzt, wie ich gesagt habe, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, jetzt eben auch zusammen mit der neuen Besetzung das nochmal aufzugreifen. Deswegen haben sie jetzt in dem Papier 10a zum einen diese Historie nochmal so ein bisschen dargestellt, dass man nochmal sieht, also der Urschleim des Projekts geht ja schon bis 2009, wenn man es mal genau nimmt, zurück. Hat dann eben durch die Veröffentlichung des Diskussionspapiers auch wirklich eine große Zäsur erfahren, die wir auch entsprechend kommentiert haben. Diskussionspapier und Stellungnahme habe ich Ihnen hier als Hintergrundmaterial mal mit dran geheftet. Da gehen wir heute nicht drauf ein. Das können wir dann sozusagen in Ruhe mal angucken, um nochmal zu reflektieren, was ist aus Sicht der Organisation hier schon passiert zu dem Thema. Und dann gibt es eben den gesamten Abschnitt 2 hier in dem Papier, der jetzt eben nochmal zusammenfasst, was ist denn eigentlich für die letzten zwei Jahre passiert. Und das ist jetzt eigentlich zumindest aus Ausschusssicht neu für alle, weil das haben wir hier in dem Kreise noch nicht besprochen. Der eine oder andere, der das vielleicht mitverfolgt hat, der wird einiges hiervon schon wissen. Vielleicht nur so viel, was an dieser Stelle wichtig ist zu erwähnen. Es gab eine relativ intensive Befassung bei ASAF mit dem Thema. Das ist eines der Themen, die am häufigsten eigentlich mit auf der ASAF-Agenda auch ist. Warum? Weil natürlich da auch das interessant ist, was uns hier auch aufgefallen ist. Das ist nun mal ein Thema, was eben sehr industriespezifisch, jurisdiktionsspezifisch ist. Also ein Thema, wo man dieses ASAF-Forum offensichtlich auch besonders gut nutzen kann, um mal die verschiedenen legalen Hintergründe so ein bisschen einzufangen. Deswegen war das jetzt fast bei jeder Sitzung auch mit drauf. Und ich hatte jetzt die besondere Ehre und Freude, in der letzten Sitzung dazu auch vorzutragen. Und mein Gesamteindruck so an der Stelle, vielleicht um damit mal anzufangen, ist, ich habe eigentlich den Eindruck, dass das Projekt so auf einem ganz guten Weg ist. Also man kann einerseits sagen, diesen sehr breiten Rundumschlag, den man im Diskussionspapier noch gesehen hat, der ist jetzt ein bisschen eingefangen worden. Diejenigen von Ihnen, die das Diskussionspapier kennen, die können sich vielleicht noch dunkel daran erinnern, da hatte man sehr, sehr breit gefächerte Ansätze, wie man denn mit regulatorischen Abgrenzungsposten umgehen könnte. Das ging von einem neuen IAS 38 Neubewertungsmodell über irgendwelche netten Änderungen und Amendments zu einem sehr komplexen EFRIC 12 Modell, irgendwelche Konzessionsideen. Aber eine der Ideen war eben auch zu sagen, können wir nicht irgendwie auf dem Erlösstandard aufbauen, weil eigentlich geht es doch hier irgendwie doch um eine Art von Erbringung von Dienstleistungen, für die ich bestimmte Erlöse bekomme. Das war auch der Ansatz, den wir in unserer Stellungnahme seinerzeit so ein bisschen präferiert haben und gesagt haben, also vielleicht wäre es ganz gut, irgendwie, wenn es geht, konzeptionell an dem anzuknüpfen, was jetzt schon da ist und dann nochmal rauszufiltern, was ist denn jetzt wirklich besonders für diese Rate-Regulated Activities. Und das ist auch genau das, was man beim ISB gemacht hat. Ich habe es ja in der Unterlage nochmal chronologisch zusammengestellt, was im Prinzip passiert ist. Nämlich eigentlich sozusagen, ich sag mal, drei Stufen. Die erste Stufe war, das war schon in 2015, Feedback-Statement zu den Rückmeldungen zum Diskussionspapier, die in der Tat auch in eine ähnliche Richtung gegangen sind wie wir. Also es gab eine Vielzahl, die sagten, also eigentlich IFRS 15 als Ausgangspunkt ist eigentlich ganz sexy und jetzt müssten wir mal überlegen, ob wir das nicht in irgendeiner Form weiter aufbauen können. Der zweite Schritt war dann, da schloss ich im Prinzip direkt an, das ganze Thema Agenda-Konsultation beim ISB selbst. Da ist ja was ganz Interessantes passiert oder eben auch nicht passiert, dass ja die sogenannten Major Projects an sich ja gar nicht zur Diskussion gestellt wurden. Die liefen ja schon sozusagen und da gab es ja mehr eine allgemeine Frage dann, haben Sie irgendwelche Anmerkungen zu den Major Projects? Das ist ja auch bewusst so gemacht worden, die wollte man ja auch in dem Sinne nicht in der Versenkung verschwinden lassen und entsprechend war da auch Red Regulation dann nur so ein Sidestep. Gleichwohl, habe ich ja auch beschrieben, haben sich schon auch wir haben ja glaube ich auch ein Sätzchen dazu geschrieben, so ungefähr ein Fünftel der Konstituenten explizit nochmal dazu geäußert und haben schon gesagt, treibt das Projekt weiter voran, was dann im Ergebnis auch dazu geführt hat, dass man das Projekt jetzt also offiziell auch in den Standardsetzungszyklus mit aufgenommen hat. Aber, und das ist eben schon ein bisschen was Besonderes, trotzdem entschieden hat, nochmal ein Diskussionspapier aufzulegen. Also man hat sich offenbar jetzt noch nicht imstande gesehen, aus dem Material, was da ist, genug Munition zu haben, um direkt in den Exposure Draft zu gehen. Deswegen so ein bisschen das Spagat, Standardsetzungsprojekt ja, aber trotzdem noch Diskussionspapier. Klammer auf, das könnte auch bedeuten, dass man zum Ergebnis kommt, Standardsetzung heißt, wir machen gar nichts. Es könnte dazu führen, dass man sagt, wir fassen einen Standard an, der schon da ist und amenden den. Oder eben es könnte wirklich dazu führen, zu sagen, wir bauen was komplett Neues auf, inkludieren irgendwie auch noch EFS 14 mit rein oder wie auch immer. Die tatsächliche innerliche Befassung jetzt nach diesem, sag ich mal, prozessualen Schritt, das hat dann eigentlich erst in 2016 wieder angefangen und eigentlich auch nur an zwei Punkten, nämlich einmal im April und einmal jetzt Dezember und jetzt auch wieder Januar sozusagen beim Board. Im April hat man erstmal, sage ich mal, grundsätzlich den, ich nenne es mal, einen Status gegeben, wo man konzeptionell gesagt hat, ja, lieber Staff, IFS 15 ist erstmal der Startpunkt und überlegt mal, wie wir mit den Problemen, die wir da aufgeworfen haben, umgehen könnten. Und die Probleme waren ja im Wesentlichen, dass man diese Customer Base irgendwie nicht greifen konnte. Also die Frage ist ja so ein bisschen, ich habe kein konkretes Vertragsverhältnis mit einem einzelnen Kunden, weil mir A, schon der Vertrag fehlt, sondern ich habe irgendeinen gesetzlichen Mechanismus und auf der anderen Seite fehlt mir eben auch der konkrete Kunde und irgendwo dazwischen schwebt dann noch die Unsicherheit, was ist genau eigentlich die Leistungsverpflichtung, die ich jetzt erbringe. Aber wenn man in diesem Dreiecksverhältnis reguliertes Unternehmen, Regulator und ich nenne es mal Endkunde, wenn man da dieses Geflecht an Dienstleistungen sauber auseinander dividiert, dann so die Theorie, könnte man denen eben auch einzeln Erlösströme und eben auch so eine Art von Revenue Recognition zuordnen. Und in den Fällen, und das ist ja das, worum es hier thematisch weiterhin eigentlich geht im Kern, die sogenannten, was wir damals als True-Up-Mechanismen kennengelernt haben, also diese Fragen, wo es irgendwie eine Über- oder Unterzahlung gibt, relativ zu der tatsächlich geleisteten Performance, diese Fälle also dann auch mit so einer Abgrenzung entsprechend mit einfangen kann. Und was jetzt unterm Strich übergeblieben ist, und dafür war eigentlich jetzt die aktuellen Unterlagen vom ISB im Dezember auch sehr hilfreich. Da hat man jetzt also einen ersten Zwischenstand von diesen Überlegungen aus Staff-Sicht präsentiert. Das Papier habe ich Ihnen ja auch mit angehängt, wo so ein bisschen, ich sag mal, synoptisch durch die einzelnen Kernelemente, Anwendungsbereich, Ansatzbewertung, Ausweis und so weiter, man mal durchgegangen ist und gesagt hat, das ist der aktuelle Stand dieses Konzepts jetzt aus den Staff-Überlegungen heraus und im Prinzip sich auch sozusagen gesagt hat, auf Basis dieser Blaupause können wir jetzt auch weiterarbeiten. Und das ist auch so mein Gesamteindruck jetzt aus der Board-Sitzung gewesen, dass das grundsätzlich auch so befürwortet worden ist. Und das deckt sich auch ziemlich genau mit dem, was wir auch in der ASAF-Sitzung im Dezember eigentlich dazu so gehört haben, dass schon die meisten gesagt haben, das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt. Also insofern würde ich sagen, zumindest so wie ich das so im Moment wahrnehme, sagen wir mal, ist zumindest mein Eindruck, es ist im Moment nichts, was uns wehtut. Die Frage ist so ein bisschen, hilft es uns, wenn Sie noch erinnern, wenn Sie wissen, wir haben damals, als wir das besprochen haben, relativ wenig Anwendungsfälle für das Problem, was wir hier gesehen haben, identifiziert. Es ging im Wesentlichen um Netzbetreiber im Elektrizitätsbereich, im Wesentlichen sogar nur Übertragungsnetze, wenn man mal genauer hinguckt. Also ein relativ kleiner Anwendungskreis, der wirklich massiv von dem Kernproblem in unserem wirklich regulierten Umfeld einer B-Netz A, nenne ich es jetzt mal, betroffen ist. Den Punkt, der jetzt dabei noch so ein bisschen auch in den Diskussionen, die wir jetzt bei EFRAG zu dem Thema, als wir es da wieder aufgegriffen haben, gesehen haben, ist sicherlich diese Scoping-Frage. Also wie eng wird man den Kreis des Regulierten hier definieren wollen, um zu sagen, das reicht aus oder das reicht noch nicht aus, um so eine Art von Abgrenzung zu rechtfertigen. Denn was ich sage mal, was im Grunde nach immer dahinter steht, ist eben so eine Idee, das muss sehr, sehr sicher sein, dass diese spätere Über- oder Unterzahlung wieder ausgeglichen wird und die muss auch, sage ich mal, direkt mit der jetzigen Leistung in Zusammenhang kennen und dadurch eben, sage ich mal, so eine Art, ich nenne es mal Verwerfung eben von Leistung und Gegenleistung hervorrufen, die dann eben auch dazu führt, dass eben ja auch viele Preparer und User, die in dem Bereich unterwegs sind, sagen, mir fällt es mit den gegenwärtigen Regelungen ohne so eine Abgrenzung einfach schwer, die tatsächliche Performance zu erkennen, weil, was weiß ich, reine Lehre für eine bestimmte Art von Kostenblock würde ich immer gerne genau eine Eigenkapitalverzinsung von 6 oder 7% sehen, so zumindest der Regulierungsmechanismus, sehe ich aber nicht. Hätte ich aber gerne, Und warum soll das nicht so sein, wenn alle, sage ich mal, Zahlungen auch sehr, sehr sicher sind? Das ist also mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf so, dass das aktuelle Bild, wir haben nichts zu entscheiden, es gibt auch aktuell keinen Konsolidationsprozess, es wird auch im nächsten halben Jahr dazu mutmaßlich keinen geben. Nichtsdestotrotz merkt man jetzt also, es kommt jetzt auch aus fachlicher Sicht beim ISB und auch bei EFRAG wieder Fahrt in das Projekt, man beschäftigt sich inhaltlich damit. Was mich im Prinzip zu der, und das war eigentlich der Punkt, warum ich es heute auch aufgerufen habe, zu der Frage brachte, wollen wir nicht unsere Arbeitsgruppe mal wieder aus dem Winterschlaf kitzeln und aktivieren und sagen, wir sollten uns das Projekt mal wieder angucken und verfolgen. Genau diese Gedanken hat sich EFRAG auch gemacht, denn auch EFRAG hat jetzt im Paket mit den anderen Calls for Candidates auch den Entschluss gefasst, die Red Regulation Arbeitsgruppe einmal sozusagen komplett neu zum Call auszurufen. Das heißt nicht, dass nicht bestehende Mitglieder auch aus unserem Kreis damit da bleiben. Wir haben jetzt zum Beispiel aus Deutschland den Markus Lotz von 50 Hertz dabei, der auch Vorsitzender unserer Arbeitsgruppe ist. Aber grundsätzlich gibt es auch da einen Call for Candidates, den ich natürlich nicht unerwähnt lassen wollte. An dieser Stelle, wie gesagt, ist nicht interessiert, irgendwie sich fachlich damit zu befassen. Ich wollte nochmal so Ihre Stimmungslage vielleicht auch jetzt an die neuen Mitglieder mal so, gibt es Erfahrungen aus Ihrer Sicht, gibt es besondere Bauchschmerzen und wie stellen Sie sich zur Fortsetzung der Arbeitsgruppe?
Aber ich würde schon sagen, dass wir die Arbeitsgruppe nochmal zusammenbringen sollten. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, hilf mir mal auf die Sprünge, ob war das wirklich nur für Netzbetreiber Strom oder war nicht die, bei der Telekommunikation, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr so, ob die nicht auch so ein Thema hatten.
Ja, aber das war ziemlich klein. Also es gibt es gibt auch im Telco-Bereich, aber das waren relativ rudimentäre Fälle, wo wirklich dieses True-Up zum Tragen kann. Die Preisregulierung natürlich über die BNetz A, die ist natürlich vielfältiger. Dann haben wir noch Gas, dann haben wir noch Railway natürlich mit dabei. Aber unser, sag ich mal, Problem oder Glück war ja vielleicht, dass diese tatsächlichen Abgrenzungsthematiken relativ singuläre Fälle waren. Beziehungsweise, das mag bei einer im Telco-Bereich der Fall sein, das mag aber zum Beispiel selbst im Verteilnetz der großen Energieversorger ein Thema sein. Die haben zwar das Problem, aber es ist dann eben relativ gesehen zur Gesamtthematik von so einem Konzern relativ klein, sodass so der Appetit, so ein Thema jetzt, sag ich mal, auf Biegen und Brechen voranzubringen und durchzudrücken, halt doch eher begrenzt war an der Stelle.
Ich meine aber schon, wir sollten, also ich meine, es war auch schon, es gab einige Mitglieder in der Arbeitsgruppe, die waren sehr interessiert, andere waren eher relaxed. Dann gab es ja auch so ein paar Sonderthemen, also innerkonzernliche Liefer- und Leistung und so. Weiter, aber wir sollten sie auf jeden Fall nochmal anfragen. Vielleicht sind auch einige jetzt, wollen da nicht mehr mit dabei sein in der Arbeitsgruppe, das kann man dann ja sehen, aber ich meine schon, dass man ihn nochmal fragen sollte, denn es gab schon Mitglieder dabei, denen das sehr wichtig war. Andere waren da eher zurückhaltend. Aber und soweit ich mich auch erinnere, gab es auch, was die Ausgestaltung angeht. Also brauchen wir jetzt was? Brauchen wir so eine Abgrenzung? Ja oder nein? Unabhängig davon, ob es wichtig ist oder nicht, gab es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, da sollten wir schon die Gelegenheit nutzen, uns diese Informationen da nicht entgehen zu lassen. Das ist kaum was
gewohnt. Würde ich genauso sehen. Also konkret habe ich da keine Berührungspunkte, aber ich denke, dass wir uns da mit der Arbeitsgruppe eben gemeinsam dieses Thema nochmal etwas genauer angucken sollten. Und da macht es immer Sinn, gerade wenn die Arbeitsgruppe jetzt seit gut zwei Jahren nicht mehr getagt hat, die schon mal vorzuwarnen und so ein bisschen zu gucken, wie sieht die konkrete Besetzung aus, denn da ist ja in zwei Jahren eine natürliche Fluktuation drin und kann man mal schauen, ob man da noch jemanden anderes dazu macht.
Man muss sich gerade nochmal daran denken, in der Zwischenzeit ist ja auch bei zwei Energieversorgern was passiert, wo die Netze eben halt abgespannt und da könnte jetzt das Thema nämlich dann doch wichtiger sein, auch im Gesamtzusammenhang. Also von daher meine ich, sollte man auf jeden Fall die nochmal einberufen.
Einladen, glaube ich, ist das Unproblematischste. Ich denke aber, dass wir auch vor allen Dingen einen vernünftigen Arbeitsauftrag definieren müssten. Also nur einzuberufen, um sie einzuberufen, ist ein bisschen wenig. Und wir haben im Augenblick halt nicht so fürchterlich viel, was zur Entscheidung ansteht. Also sicherlich können wir das...
Wenn das Diskussionspapier vorliegt.
Ja, genau. Ja. Na, die Frage ist aber trotzdem, ob wir jetzt im Zweifelsfall den Aufruf von EFRAG auch nutzen, im Grunde genommen auch unsere eigene Gruppe wieder zu reaktivieren und nicht erst, sag ich mal, dann, wenn das Diskussionspapier rauskommt. Deswegen meine ich gerade, wir müssen uns dann schon überlegen, mit was wollen wir die Arbeitsgruppe dann beschäftigen. Ich könnte mir eine Sache vorstellen, uns hat über IFES ein Papier oder ASAF auch ein Papier der Kanadier erreicht. in dem die sehr ausführlich mal dargestellt haben, wie Rate Regulation eigentlich bei denen funktioniert. Und die sind im Augenblick sehr dahinterher, daraus eine multijurisdiktionale Studie zu machen. Die wollen im Grunde genommen vergleichen, feststellen, wie sieht es in Kanada aus und in den ganzen anderen Ländern. Und wir sind unter anderem auch angefragt worden. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich eine relativ gute Arbeit, die man reingeben könnte in die Arbeitsgruppe, denn die wissen im Zweifelsfall am ehesten, wie sie das Zeug beantworten sollen.
Ja. Herr Morich, helfen Sie mir nochmal, wann ist mit dem mit diesem zweiten Discussion Paper ungefähr zu rechnen?
Also nicht so, also wir haben so ein bisschen, sag ich mal, das ist auch eher so über den Flurfunk, also eher Ende 17, vielleicht sogar Anfang 18, also es dauert noch ein bisschen, also ja, also in den nächsten 6 Monaten ist es offiziell komplett raus, das ist auf jeden Fall schon mal sicher, also eher Ende 17, ne? Aber sag mal, so ungefähr auf sich, das war jetzt einfach mal so ein Punkt, wo man sagen kann, es lohnt sich mal drüber nachzudenken. Mein Antritt wäre auch, ich würde auch, aber ich wollte es halt erstmal in der Grunde hier zirkulieren, die Arbeitsgruppe auch einfach nochmal anzuschreiben. Wir haben jetzt ja hier auch aktuelles Material, das denen auch nochmal mit an die Hand zu geben, dass alle Beteiligten auch nochmal so einen aktuellen Stand haben, wo stehen wir eigentlich. Und für mich wäre auch der Punkt, ich würde denen erstmal vorschlagen, lass uns doch einfach mal eine Telco machen, uns nochmal zu finden. Und den Antritt von den Kanadiern, glaube ich, kann man in der Tat als Aufschlag nehmen. Also die Idee von den Kanadiern war ja in der Tat nochmal so Fact-Pattern zu sammeln im Kreise der ASAF-Mitglieder insbesondere, um zu gucken, was gibt es eigentlich für verschiedene Modelle, was gibt es für Regulierungsmechanismen, was gibt es vielleicht auch für typische Practice, dieses Gap sozusagen über Disclosure zu füllen und solche Dinge. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere aus der Arbeitsgruppe da ein guter Sparingspartner wäre für uns, sowas zu befüllen. Ich habe jetzt halt gerade gestern, habe ich jetzt noch nicht gesagt, ich habe jetzt gerade gestern von Linda die Rückmeldung bekommen, die wollen aber gerne die Rückmeldung bis 13. Februar haben zu dem Ding. Das heißt, das ist relativ sportlich. Nichtsdestotrotz würde ich das mal als Aufschlag nehmen und die Gruppe einfach mal anschreiben, um wirklich erstmal zu gucken, wer ist eigentlich noch an Bord. Ne? Ja. Der Rest ist eher so zum Selbststudium und sozusagen schon mal in weiser Voraussicht, weil die Erfahrung lehrt halt, also wenn es dann kommt, Sie sehen ja, das Diskussionspapier, das hat ja auch locker über 100 Seiten gehabt, wenn Sie ohne Stellungnahme sehen, die war auch nicht gerade kurz. Das heißt, das Problem wird dann eher sein, wenn es kommt, dann müssen wir wieder einigermaßen hurtig dabei sein, deswegen schon mal das Early Warning an der Stelle.
Okay, danke Sven. Dann schließe ich offiziell die Sitzung und würde nur die Ausschussmitglieder noch kurz bitten, einmal da zu bleiben.